Deswegen zweitens einige Anmerkungen über die Besonderheit einer kapitalistischen Maschine, die mit Atomkraftwerken in die Welt gekommen ist. Einer Maschine, die nach dem Willen der Staaten hergeleitet werden sollte, aus der Potenz und Sprengkraft einer Bombe. Die Naturwissenschaftler haben den Auftrag zur Kenntnis genommen und dem Staat den Gefallen getan, aus demselben Naturvorgang, der bei der Atombombe zum Zug kommt, die Spaltung schwerer Atomkerne durch Neutronenbeschuss, aus demselben Naturvorgang einen Wasserkocher zu konstruieren. Das ist ein Atomkraftwerk. Und dazu haben sie die Kettenreaktion, die in der Bombe exponentiell schlagartig zustande kommt, kontrolliert hergerichtet. Und das machen sie so, dass sie mit ihren Neutronen schwere Kerne zerlegen und dafür sorgen, dass die 2 bis 3 Neutronen, die im Durchschnitt bei jedem Spaltvorgang bei so einem Uranatom 235 frei werden, einerseits reduzieren, damit diese Reaktion nicht exponentiell wächst und zur Bombe ausartet, und auf der anderen Seite müssen zumindest in den gebräuchlichen thermischen Reaktoren diese Neutronen auch noch heruntergebremst werden, damit sie diese Kernspaltung zustande bringen. Man kann also technisch gesehen diese kontrollierte Kettenreaktion erzeugen mit einer ersten wuchtigen Nebenwirkung. Die ganze Strahlung, die Sie an Hiroshima so bewundert haben, Alpha, Beta, Gamma Strahlung, machen die Leute im Nu nieder und die nächste Generation dazu, ist jetzt das Abfallprodukt dieser neuen Maschine, mit der Wasser heiß gemacht wird, weil die enorme Energie, die freigesetzt wird über die Kernspaltung, hergenommen wird, um Wasser zu erhitzen, zu verdampfen, über Turbinen zu leiten, um dadurch Strom zu erzeugen. So funktioniert das jetzt. Der ganz normale, von jeder Störung freie Betrieb eines Atomkraftwerks produziert in großem Umfang diese radioaktive Strahlung, die unvermeidlich mit dieser Kernspaltung verknüpft ist. Also ist das erste Ergebnis dieser Maschine. Wenn nichts kaputt geht, wenn alles einwandfrei funktioniert, ist die Verstrahlung, die stattfindet, das bleibende, dauerhafte, nicht vermeidbare, hochgefährliche, nicht abschirmbare Produkt dieses Betriebs. Umgekehrt, natürlich sind auch das Maschinen, die von Störungen nicht frei sind. Und die Störungen, man kann sie nachlesen in einer von der Bundesregierung höchst selbst definierten Störfallliste, die reicht von kleinen Vorfällen bis hin zum sogenannten größten anzunehmenden Unfall, zum GAU. Und wenn der passiert, dann bricht eine Hauptkühlleitung durch, kann man in den Zeitungen erfahren. Und das führt dazu, dass das Wasser, das diesen Reaktorkern kühlt und die Hitze abführen soll, überhitzt, erhitzt. Und damit die Kernbrennstäbe nicht zerschmelzen und das radioaktive Material freisetzen, gibt es eine Schnellabschaltung der Kettenreaktion über Cadmiumstäbe, die Neutronen einfangen sollen, sodass das bei einem Kernkraftwerk wirklich vermeidbar ist. Und selbst wenn die Kettenreaktion zu einer weiteren Erhitzung führt, auch das erfährt man noch, sorgt die inhärente Sicherheit dafür, dass das nicht wie eine Bombe explodiert, das Kraftwerk. Weil die Erhitzung die Neutronen so schnell macht, dass sie nicht mehr die verlangte niedrige Geschwindigkeit für die Spaltung der Kerne haben. Dieses Problem, dass die Kettenreaktion außer Rand und Band gerät, das können Sie über diese Schnellabschaltung lösen. Die Lösung dieses Problems schafft ein ganz neues. Ab jetzt, wenn nämlich der Reaktor abgeschaltet ist und die Kühlmittelleitung gebrochen ist, wird die Nachwärme, die diese Brennstäbe erzeugen, durch die radioaktiven Spaltprodukte aus dem Reaktorkern nicht mehr abgeführt. Und da wird Wasser unter enorm hohen Druck gesetzt und die einzige Kühlung, die jetzt noch möglich ist, besteht darin, dass diese in der Zeitung viel zitierten Notkühlsysteme schlagartig anspringen müssen und blitzschnell gegen den enormen Wasserdampfdruck, der sich im Reaktorkern aufbaut, Kühlwasser einspülen müssen in diesen Kern. Und wenn das nicht hinreichend schnell, mit hinreichend großem Druck, mit im Prinzip unbegrenzt verfügbarer Wassermenge klappt, dann erhitzen diese Brennstäbe immer weiter wegen der Nachwärme. Als erstes findet diese Dampfreaktion statt, wo das Hüllmaterial der Stäbe mit Wasser reagiert und Wasserstoff produziert, der explodiert und sprengt das ganze Gebäude in die Luft, so wie in Fukushima. Und wenn die Überhitzung weitergeht, dann ist in wenigen Minuten bei ungefähr 3000 Grad, auch das wissen alles Ingenieure, die Kernschmelze erreicht und diese Kernschmelze durchdringt alles, was es an Containments bei so einem Reaktor durch Stahl- und Betonkuppeln und Fundamente gibt und ist im Prinzip nicht mehr aufhaltbar. Man kann also dieser kapitalistischen Maschine noch durch ihre Eigenarten anmerken, dass sie aus dieser Bombe hergeleitet worden ist. Normalerweise ist bei einer kapitalistischen Maschine, nehmen wir mal einen Verbrennungsmotor im Auto, die Konstruktion fertig und die wird dann in der Praxis unter verschiedensten Bedingungen eingesetzt und es stellt sich heraus, manche Bedingungen waren im Ingenieurbüro bei der Konstruktion nicht berücksichtigt. Wer mit seinem Auto in irgendwelchen Wüstengegenden rumfährt und besonders viel Staub in die Ansaugstutzen bringt, der schädigt den Motor, der überhitzt und dann wird nachgerüstet durch Luftfilter, die diesen Staub aus der Ansaugluft entfernen, zum Beispiel. Bei den Atomkraftwerken merkt man, das ist nicht die Reihenfolge. Da wird nicht auf ein Sicherheitsproblem, das durch eine nicht vorhergesehene Bedingung in der Umwelt, die noch nicht einkalkuliert war, auftritt, behoben, sondern da muss der gesamte Prozess der Kernspaltung, der in diesem Ding stattfindet, von Anbeginn an hermetisch von der ganzen Umwelt abgeriegelt sein. Fukushima gibt einen Eindruck davon, was es bedeutet, einen Kernreaktor im Freien zu betreiben. Und denkt mal, was man alles so nebenbei im Feuilleton erfährt. Der merkwürdige Freizeitpark in Kalka, der jetzt vor 2 oder 3 Tagen in der Süddeutschen besprochen worden ist, so ein stillgelegter, schneller Brüter, der hat Fundamente von 27 Metern Betonstärke. Da merkt man, wenn man solche Dome bauen muss, um den Kern, dass mit dem Prozess, der da abläuft, irgendwas nicht koscher sein kann. Ein zweiter Punkt. Diese besonderen Maschinen, die verhalten sich nach einer Logik, die eigentlich umgekehrt ist zu den Maschinen, die einem sonst bekannt sind. Also, wenn man einen Verbrennungsmotor vor Augen hat, da kann ein Störfall auftreten im Motor, denkt euch einfach den Automotor, und der Störfall führt dann zum Leistungsausfall. Wenn der Motor überhitzt, weil er nicht genügend geschmiert ist und zu wenig Öl hat, dann kriegt er seinen Kolbenfresser und diese Kraftquelle gibt ihren Dienst auf und das Auto fährt nicht mehr. Die Leistung wird nicht mehr hergegeben. Bei den Kernkraftwerken ist der gefürchtetste Fall, dass die Leistung nicht mehr abgenommen wird und deswegen ein Störfall eintritt. Die Leistungsabnahme, die über die Wärmeabfuhr, die den Wasserdampf über Turbinen leitet, den Strom herstellt, wenn an dieser Stelle etwas schief geht, weil die Turbine klemmt oder die Blätter beschädigt sind, dann führt das zu der Leistungsausfall zu einer Störung der Kraftquelle. Aber die führt nicht wie beim Automotor dazu, dass die Kraftquelle ihren Dienst einstellt, sondern das ist der Übertritt in die Katastrophe, weil die Überhitzung damit eingeleitet wird. Beim Kernkraftwerk ist nämlich die Wärmeabfuhr für die Leistungsgewinnung dasselbe wie die notwendige Kühlung der Brennstäbe. Und noch ein drittes, was ein Fingerzeig ist auf die Merkwürdigkeit dieser kapitalistischen Maschine. Die Sache mit der Entsorgung. Es ist ja eine Ungeheuerlichkeit, dass ein Werkzeug, nachdem es außer Betrieb gesetzt ist, nachdem es nicht mehr gebraucht wird, auf Jahrhunderte und Tausende von Jahren eine hochgefährliche Strahlenquelle bleibt, von der bis heute niemand sagen kann, wie die eigentlich unschädlich gemacht werden soll. Nach Gebrauch, nach fertigem Gebrauch des Werkzeugs, wenn es abgeschaltet wird, ist dieses Werkzeug eine hochgefährliche Strahlenquelle, nicht nur wegen des radioaktiven Materials in den Brennstäben, sondern die Strahlung, die in diesem Kernreaktor entsteht, die sorgt dafür, dass im Prinzip das gesamte Bau- und Betriebsmaterial, alle Stahlrohre und Geländer und Treppen und Betonteile selbst radioaktiv werden oder radioaktiv kontaminiert sind. Dass Leute zu Schaden kommen in dem üblichen kapitalistischen Konkurrenzkampf der Maschinen einsetzt. Das ist natürlich keine Besonderheit, die man den AKWs vorzuwerfen hätte. Das schaffen auch die Agrarindustriellen oder die Chemieindustrie oder die Pharmakonzerne. Aber die Schadensklasse, in die da AKWs vorstoßen, die sind schon eine Nummer für sich. Und nichts von dem, was ich bis hierher angerissen habe, ist den Konstrukteuren oder den Betreibern ein Geheimnis. Aus ihren Handbüchern habe ich das nämlich erfahren. Das Handbuch heißt Handbuch zur Kernenergie von Michaelis, wer es nachlesen will. Aber nicht nur das. Die wissen auch, dass der ganz normale, von Störungen freie Betrieb mit einer gravierenden Verstrahlung der Bevölkerung verbunden ist. Und deswegen regelt der Staat auch diesen Fall penibel und kleinlich durch eine Strahlenschutzverordnung. Und denkt mal, was eine Strahlenschutzverordnung ist. Googelt mal, was da eigentlich drin steht. Die Strahlenschutzverordnung schützt die Menschen nicht vor Strahlung, sondern schützt die Strahlung. Und zwar die Strahlung, von der ein Staat sagt, die ist nach dem technischen Stand mit dem Normalbetrieb ohne Störungen unvermeidlich. Die muss sein. Unter die geht nichts. Das ist so etwas wie den Reaktorbetrieb im Normalfall mit seinen Strahlungen gerichtsfest machen, sodass Leute, die sich um ihre Gesundheit fürchten, nicht dagegen einschreiten. Und da wird haarklein geregelt, dass die Strahlendosis für die Extremitäten höher ausfällt als für Keimdrüsen. Ein Staat will wenigstens noch, dass die Vermehrung seiner Bevölkerung gelingt, ohne dass sich gleich Gendefekte durchschlagen. Da wird festgelegt, dass die Strahlendosis für Arbeiter in einem Reaktor ein Vielfaches ist von dem, was die Menschen, die um einen Reaktor herum wohnen, hinzunehmen haben. Und bei all diesen Werten glaubt ein Staat keine Sekunde, das, was in der öffentlichen Verbreitung der Strahlenschutzverordnung manchmal behauptet wird, dass nämlich die Dosisgrenzwerte, die er festlegt, so etwas seien wie eine Garantie für gesundheitlich unbedenklich.
Ein bisschen schwanger, oder?
So ungefähr. Ich zitiere mal aus einer kommentierten Strahlenschutzverordnung älteren Datums, wie die Brüder, die die definiert haben, die Strahlengrenzwerte, darüber denken. Ein amtliches Dokument, ja, also Paragraph 45 der Strahlenschutzverordnung in der kommentierten Fassung sagt, bei der Festsetzung von Dosisgrenzwerten für die Bevölkerung ist man davon ausgegangen, dass die Zahl der induzierten Krebskrankheiten und Mutationen proportional der applizierten Dosis ist und dass kein Schwellenwert der Strahlenwirkung besteht. Entsprechend dieser Annahme würde die immer vorhandene spontane Tumor- und Mutationsrate eine der Strahlendosis proportionale Erhöhung erfahren. Also die glauben nicht, was manchmal den Leuten vorgemacht wird, dass die Grenzwerte, die definiert werden, vor Krankheit schützen. Nein, umgekehrt, sagt die Strahlenschutzverordnung selber. Da gibt es keine unschädliche Dosis und mit der Verdoppelung der Dosis verdoppelt sich die Krankenrate. Das wird gewusst. Dieses Werkzeug, das ich jetzt ein kapitalistisches Werkzeug hergeleitet aus einer militärischen Bombe genannt habe, ist eine Auftragsarbeit, die der Staat bei seinen Naturwissenschaftlern und Ingenieuren in Auftrag gegeben hat.
Das, bitte. Ganz klar, Sie sagen immer ein kapitalistischer Staat oder eine kapitalistische Maschine. Ich meine, das gleiche Problem ist ja auch im Sozialismus aufgetreten. Ne? Auch sozialistische Staaten, also nicht kapitalistisch organisiert auf Gewinnstreben ausgerichtete Staaten, haben sowohl Atomwaffe zur Sicherheit fähig ein, als auch AKWs, als auch rationelle Elektrifizierung wurde ja von denen sehr, sehr hoch angeschätzt. Genauso betrieben wie die kapitalistischen. Warum sagen Sie immer kapitalistische Maschinen?
Weil es mir in diesem Fall darauf ankommt, wie die hier bei uns gültigen Kalkulationen funktionieren. Umgekehrt geht es mir gar nicht darum, zu sagen, bei den Russen war das in Ordnung. Sie haben schon recht. Auch die alte Sowjetunion, Tschernobyl ist ja ein Dokument davon, hat solche Dinger in die Welt gesetzt. Nicht aus denselben, sondern aus anderen Gründen, die ich genauso verurteile. Aber dass verschiedene Systeme aus womöglich verschiedenen Gründen zum selben katastrophalen Werkzeug greifen, nimmt ja nichts davon weg, dass hierzulande und bei uns aus den von mir skizzierten Gründen diese Geräte in Betrieb genommen werden. Das hat Gewicht und vielleicht möchte ich noch um einen Moment Geduld bitten, weil sich dieser, was ich kapitalistischer Grund nenne, ja, in der Art, wie diese Geräte jetzt kalkuliert werden, niederschlägt. Bis zum Restrisiko.
Ja, gut, der Unterschied ist ja bloß, bei uns ist Geld da, dass wir es besser machen könnten, dort war es Geld nicht da, dass wir es besser machen könnten. Vielleicht war es der Unterschied, der große.
Nein, es geht nicht ums Bessermachen, sondern ich nehme den Einwand so auf.
Genau aus dem Grund, mir hat es auch vorher, ohne es auf Sie persönlich zu beziehen, von mir auch vorgestellt, dass Sie die ganze Zeit auf Kapitalismus umeinander reiten. Weil, ja, da hat es absolut recht, dass man das sieht. Das Problem ist ja nicht, das Problem ist ja immer bloß das Geld im Endeffekt. Es wäre immer zu wenig Geld verwendet für die ganze Sache. Weil, wenn natürlich viel Geld einsetzt, hat die ganze Sache keinen Sinn mehr, das ist natürlich klar. Da haben Sie natürlich komplett recht im Kapitalismus, aber im Kommunismus fehlt das Geld, im Kapitalismus Geld da, aber es wird nicht eingesetzt. So ist es.
Ich würde dem ersten Punkt erstmal nicht recht geben, sondern wenn das Werkzeug so beschaffen ist, wie ich es charakterisiert habe und darüber vielleicht ein Konsens erzielt werden könnte, ja?
Dass das Werkzeug grundsätzlich fehlerhaft ist und...
Nein, nicht, dass es fehlerhaft ist, ja, sondern schon, dass die Kernspaltung, wenn sie hergerichtet wird zur Energiegewinnung für die Stromproduktion, wenn dieser Prozess unausweichlich mit den Strahlen verbunden ist, die Mensch und Umwelt zerstören, dann ist unabhängig von jeder Geldfrage dieses Werkzeug eine Irrationalität, die man sich in einer vernünftigen Gesellschaft nicht leisten würde. Ja? Insofern ist das auch ein Hinweis darauf, dass die alte Sowjetunion keine klugen Gründe und keine guten oder zu befürwortenden Gründe hatte, sowas in die Welt zu setzen. Das ist nicht einfach eine Frage des Geldes, sondern ich wollte mit diesem Punkt sagen, die hat fasziniert die kapitalistische Staatenwelt, was sie sich ökonomisch an Leistung davon versprechen. Aber was dieses Gerät an schädlichen Konsequenzen und an katastrophalem Verlauf in sich trägt, ist nicht einfach eine Qualität, die mit entsprechendem Geldaufwand ungeschehen gemacht werden könnte. Insofern ist meine Konsequenz daraus, in einer vernünftigen Produktionsweise, in der man Energie für die Versorgung und die Lebensqualität der Menschen gewinnen will, käme so ein Werkzeug von vornherein nicht in Frage. weil es die Versorgten verstrahlt und zerstört.
Sagen Sie ja nicht.